Wir dürfen jeden Tag neu gestalten. Jede Entscheidung, die wir treffen, wir treffen unfassbar viele Entscheidungen im Verlauf des Tages. Und jede Entscheidung können wir selbst oder sollen wir selbst oder ich sage selten müssen, aber ich sage, müssten wir selbst bestimmen, um unser Leben so zu gestalten, wie es uns auch wirklich dienlich ist.
Sandra fragt. Ich lade mir tolle Gäste ein, die mir ihre Geschichte erzählen. Freue dich auf spannende Gespräche, inspirierende Themen und fröhliches Plaudern aus dem Nähkästchen. Du möchtest auch mal zu mir in den Podcast kommen, um über dein Herzensthema zu sprechen? Oder du hast ein Thema, über das ich mal mit einem Gast unbedingt sprechen sollte? Schreib mir einfach an hallo@sandra-richter.com. Jetzt geht's aber wirklich los mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sandra fragt. Heute habe ich zu Gast eine andere Sandra, und zwar Sandra Seidler. Liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich finde es auch mega cool, von Sandra zu Sandra zu sprechen. Ich bin gespannt, was wir heute kreieren werden.
Ja. Und ich bin gespannt, weil bei dir steht, und das fand ich eben so schön, und weißt du, hat sich gleich für mich ganz huschelig angefühlt, Wohlfühlmanagerin werden. Die eigene Wohlfühlmanagerin. Und ich glaube, das ist ja was, was viele wahrscheinlich gebrauchen könnten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe hin und her überlegt, wie mache ich das? Und dann irgendwann kam mir der Begriff Wohlfühlmanagerin. Aber halt nicht, dass ich eine bin, sondern dass ich die Frau dazu befähige, ihre eigene Wohlfühlmanagerin zu werden. Und wir kennen das ja schon allgemein in der Familie zum Beispiel. Die Frau ist meistens immer die indirekte Gesundheitsmanagerin, ne? Tüftet alles aus, hier musst du dahin, da musst du dahin, hier nehmen wir das, ich habe jetzt überlegt, wir kochen jetzt das. So. Und das ist dann für mich eine Möglichkeit, an die Frauen ranzutreten, um ihnen zu zeigen, hey, du machst es nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst. Und das ist essentiell wichtig, dass die Frauen in die Selbstführung kommen und wissen, was will mein Körper mir sagen und auch in der Lage sind, bewusste Entscheidungen zu treffen. Was konsumiere ich? Was lasse ich überhaupt in den Haushalt rein? Was für Gedanken habe ich? Ich müsste auch mein Nervensystem regulieren, damit ich auch wirklich in die Entspannung komme, dass mein Körper auch in die Regeneration kommen kann und auch ja, der Körper sich wieder von alleine aufbaut, dass das Gehirn sich auch in der Nacht waschen kann, weil es dann auch wirklich im Tiefschlaf ist etc. Und es sind ganz, ganz viele Sachen, die ich so inkludiere, unter anderem auch das Thema Weiblichkeit als solches, was ja sehr schambehaftet ist für viele Frauen. Und da möchte ich Aufklärung betreiben und die Damen an die Hand nehmen, dass sie wirklich auch alle Flecken betrachten können bei sich, auch welche unbewussten Handlungsstränge haben sie aufgeschnappt von zu Hause, also auch die emotionale Ursprungslandschaft. Wie wurden wir geprägt als Kind? Weil wenn wir Kinder sind, laufen wir wie so ein Schwämmchen durch die Weltgeschichte. Das heißt, wir saugen alles auf, weil wir ja von Hirnwellenzustand im Thetawellenzustand unterwegs sind. So, Mimo, wir Erwachsene haben diesen Thetawellenzustand immer, bevor wir einschlafen. Das ist so diese Phase, wo wir so sagen, so, ja, schlafe ich jetzt? Ja, nein, vielleicht. Dann habe ich vielleicht Muskelzuckungen. Und so laufen unsere Kinder durch die Weltgeschichte. Und das heißt, sie saugen alles auf, egal ob gut oder schlecht. Und dann, ja, manifestieren sich im Unterbewusstsein bestimmte Glaubenssätze, Sachen, die man halt aufgeschnappt hat und wir strugglen dann damit im Erwachsenenalter, besonders wir Frauen, wenn wir auf einmal irgendwie den Controlletti raushängen lassen aus irgendwelchen Gründen, die uns selbst nicht unbedingt bewusst sind. Oder auch dieses, was bei Frauen sehr krass vorhanden ist, Leistung bringen und sich dadurch Liebe erhoffen, weil wir so als Kind geprägt wurden. Bringst du eins nach Hause, kriegst du Liebe. Hast du schön gemacht, du bist ein gutes Mädchen gewesen, ein Vorzeigemädchen. Und so sind halt viele Frauen auch getrennt. Und deswegen ist für mich so dieses, die eigene Wohlfühlmanagerin zu werden, so dieser Oberbegriff für wirklich diese Selbstführung für sein gesamtes eigenes Leben übernehmen und das im Hinblick darauf, bewusste Entscheidungen zu treffen. Weil das ist so die Quintessenz bei mir. Ich möchte einfach alles darreichen vom Mindset, vom Bewusstsein, dass die Frauen wissen, dass wenn sie auch mal Alkohol konsumieren möchten, zum Beispiel, sei dahingestellt, ob man das mag oder nicht, dann aber bewusst tun und wissen, was es mit dem Körper macht, mit der eigenen Energie, dass sie runtergeht, Immunsystem runtergeht, nur dann halt bewusst Dinge tun und nicht aus unbewussten Handlungssträngen. Weil dann ist man ja, man führt sich dann selbst und wird nicht geführt durch äußere Umstände. Genau.
Klingt ganz schön ganzheitlich. Also, weißt du, da waren jetzt Ernährungsdinge drin, aber genauso, was im Kopf losgeht, was im Herzen losgeht, ne? Stelle ich mir ganz schön komplex vor. Also, fast wie eine Therapie irgendwie.
Also, es ist keine Therapie. Das mache ich immer ganz klar deutlich. Bei mir ist wirklich diese Eigenverantwortung. Ich habe zwar Medizin studiert, jedoch nicht zu Ende gebracht. Ich habe 4 Jahre studiert und dann gemerkt, das Ganzheitliche, das fehlt mir einfach in diesem Studium, weil es keinen Platz hat. Und ich befähige die Frauen dazu, in die Selbstführung zu kommen. Das ist alles auf Eigenverantwortung basierend. Also ich übernehme keine Therapie und das mache ich auch ganz klar deutlich. Ich nehme Themen auf und die Umsetzung liegt bei der Frau. Also ich gebe ein ganzes Buffet, individuell auf die Frau abgestimmt, was bei ihr gerade im Leben los ist, weil es ist ja auch eine 1-zu-1-Begleitung. Und die Frau nimmt mit, was sie halt braucht und arbeitet in ihr dann auch noch weiter, sogar nach der Begleitung. Nur es ist keine Therapie, das möchte ich an diesem Punkt wirklich sagen.
Ja, da ist es auch immer wichtig, das abzugrenzen. Und gehst du da eher so vor, dass du eben quasi mit der jeweiligen Frau eben zusammen bist und dann stellst du ein paar Fragen und versuchst ein bisschen rauszukitzeln, wo die, sag ich mal, diese Stellschrauben vielleicht sein könnten? Oder hast du das Gefühl, es sind eigentlich immer die gleichen Stellschrauben und dann weißt du schon, wo du ansetzt?
Das ist recht unterschiedlich. Also grob kann ich sagen, mein erstes Gespräch, was ich führe, ist sowieso immer ein kostenfreies Klarheitsgespräch, nenne ich das. Und dann beschnuppern wir uns einfach. Passt es überhaupt? Passe ich in dieses Konzept rein, dass diese Dame sich begleiten lassen möchte? 6 Monate ist das ja bei mir. Da muss man ja das Gegenüber mögen. Und wenn dann klar wird, dass das funktioniert und dass ich unterstützen kann, auch die Kompetenzen dazu habe, dann findet dann der erste richtige Call statt und das ist eine Standortaufnahme. Und dort erzählt die Frau mir alles Mögliche, was ich halt wissen muss, was sie mir erzählen möchte, was für mich wichtig ist für den weiteren Fortlauf, wo ich dann auch Muster entdecken kann, wo ich einen roten Faden im Leben entdecken kann, der der Dame selbst vielleicht nicht offensichtlich da liegt. Und dann kommt dann dieses, oh wow, krass, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und ja, und jetzt sehe ich da einen Rahmen und ich sehe Muster. So ja, das brauche ich halt, indem ich erstens erzählt bekomme, was für mich wichtig sein könnte oder was für die Dame in dem Punkt wichtig ist. Und dann ist es halt so, in jeder Nachfolgesession werde ich dann erstmal auf die letzten 2 Wochen eingehen, weil ich mache immer einen Turnus von allen 2 Wochen einen Termin, weil es kommt immer irgendwas dazwischen. Ich gebe ja auch Sachen an die Hand. Das muss auch umgesetzt werden oder sollte umgesetzt werden. Und das braucht ja auch Zeit. Dann hat man Fragen. Dann wird man vielleicht dann mal krank. Dann kommt irgendwas dazwischen, dass es halt auch integriert werden kann. Und dann frage ich erstmal ab, wie waren denn die letzten 2 Wochen gewesen? Und dann wird erstmal darauf eingegangen. Da ist teilweise schon sehr viel, was besprochen werden sollte, weil sehr viel los ist im Leben der Damen und man oder ich dann auch in dieser Situation schon merke, in welche Richtung etwas geht und dann vielleicht auch lenken, leiten kann und bewusst mache, was da vielleicht gerade wieder ins Feld geploppt ist, sag ich mal so. Und dann gebe ich für jede Woche nochmal explizites Wissen an die Hand, also grob, ne? Wir wissen ja alle, Programme sind Programme und das ist ja immer alles intuitiv und so, wie es gerade passt. Nur dann gibt es halt immer dann noch Input von mir, natürlich auf die Frau noch abgestimmt. Und so sieht dann die Begleitung aus, sodass dann nach 6 Monaten die Frau ihre eigene Wurfmanagerin dann sein kann und ihre eigenen Themen auch sich bewusst geworden ist und auch schon sehr viel umgemodelt hat.
Ja, das klingt gut. Ich glaube, das könnten ganz viele Menschen gebrauchen. Ich habe auch oft mit Frauen zu tun. Und ganz oft kommt dann eben sowas wie, naja, ich kann gar nicht jetzt hier noch andere Dinge umsetzen oder irgendwas machen. Ich fühle mich so fremdbestimmt, es passiert so viel. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Begegnet dir das auch, dass die Frauen eigentlich denken, sie hätten eigentlich gar keine Wahl, sondern müssten eben so gestresst oder was auch immer eben leben.
Ja, absolut. Und das ist halt das Perfide, das ist das Paradigma unserer heutigen Zeit, dieses Paradigma des Leistens, Funktionieren, Müssens, wie auch immer. Und sind wir mal ganz ehrlich, unser weiblicher Zyklus, unser weiblicher Biorhythmus, der gibt das nicht her, schon alleine, wenn wir uns unseren weiblichen Zyklus anschauen. Wir können nicht jede Woche durchhasseln wie keine Ahnung. Also während der Periode allgemein, wir merken ja, wir sind geistig unfassbar klar. Wir sind so klar, weil unsere Hormone ja wirklich im Balance sind und kein Hormon irgendwie einem anderen überdominant ist. So, das heißt, wir sind von der Hormonlage total in Ordnung. Das heißt, wir können klar denken, wir sind the brain in diesem Moment. Wir können Sachen kreieren in unserem Kopf, wir können Sachen initiieren. Nur wir sind halt in diesem Moment, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, körperlich schwächer als wenn wir nicht unsere Periode haben. So, und wenn die Frau dann der Meinung ist, dann trotzdem durchzuhasseln, wie wenn sie ihren Eisprung hat oder wie die Woche nach der Periode, dann denkt sich der Körper so, gefällt uns nicht, wir müssen dir irgendwie Signale senden und dir einen Stinkefinger zeigen. Und dann hat die Dame das halt 2-3 Monate später dann wieder irgendwo auf dem Silbertablett serviert bekommen, weil unsere Follikelreifung länger braucht. Unsere Follikelreifung braucht 90 bis 120 Tage. Und in dieser Phase, wenn wir überlegen, wie viele Tage davon wir gestresst sind oder halt Stress zulassen, was das dann mit uns ausmacht. Und deswegen das, was du halt sagst, die Frauen denken immer, sie müssen funktionieren. Das ist halt etwas, was uns gesellschaftlich auferlegt wurde. Auch kein Mann kann 24/7 durchhasseln. Das kriegen Männer auch nicht hin, obwohl ihre Hormonlage ja nicht so volatil ist wie unsere. Und ja, ich kriege das sehr viel mit. Frauen haben ganz viele Rollen, klar. Tochter, vielleicht auch Mutter, vielleicht auch Partnerin, Kollegin, Chefin, wie auch immer, beste Freundin. Wir haben ganz, ganz viele Rollen, die wir als Frauen zum Beispiel einnehmen und versuchen, allen gerecht zu werden. Nur kommen wir selbst dabei immer viel zu kurz. Und wenn dann jemand oder eine Dame der Meinung ist, von wegen so, ja, und ich muss ja funktionieren und es geht ja nicht anders und dann geht die Welt unter, wenn ich das nicht mache und ich kann es ja sowieso besser als alle anderen. Das ist ein Selbstzerstörungsmechanismus, muss ich wirklich so auf den Punkt bringen, weil der Körper zeigt einem dann immer mehr Signale und wir Frauen sind sehr gut da drin, diese Signale zu ignorieren oder halt über unsere Grenzen hinwegzugehen. Und dann kommt irgendwann die richtige Klatsche von unserem Körper. Und das ist vor allem eine Mindset-Sache. Und der Begriff Mindset, ich mag den nicht wirklich. Nur, okay, sagen wir Verstand. Es ist eine Verstand-Ego-unbewusste Handlungskette-Kombination, die hier dann halt wirkt. Und wir dürfen jeden Tag neu gestalten. Jede Entscheidung, die wir treffen unfassbar viele Entscheidungen im Verlauf des Tages. Und jede Entscheidung können wir selbst oder sollen wir selbst oder ich sage selten müssen, aber ich sage, müssten wir selbst bestimmen, um unser Leben so zu gestalten, wie es uns auch wirklich dienlich ist. Und deswegen jedes Mal, wenn dann hier Affenzirkus und Kopf wieder losgeht und die Frau sich denkt, ich muss das jetzt aber und was denken denn die anderen und bla, mal kurz in sich gehen und überlegen, warum? Warum wirkt das gerade eigentlich in mir? So, wieso? Und wie fühle ich mich, wenn ich das nicht tue? Und wenn wir ganz ehrlich mal reingucken, so viele Leute kritisieren und machen und tun und dann ist es doch egal. Du kannst es nicht allen recht machen. Irgendjemand wird immer irgendwas zu meckern finden. Dann leb doch dein Leben im Einklang mit deinem Nervensystem, dass dein Körper dir nicht so viele Error-Modus halt schickt. Aber hab dann ein einfacheres, gesünderes, zufriedeneres Leben, als wenn du ein People-Pleaser bist und dann versuchst, es allen recht zu machen und dabei auf der Strecke bleibst.
Ja, ja, das ist ja dann immer bei People-Pleasing das Problem, ne? Man will, dass alle einen mögen, aber man vergisst sich oft dabei irgendwie selbst. Weil die Menschen sind unterschiedlich. Der eine mag das und der andere das. Und du kannst dich nicht permanent so anpassen. Dann gehst du ja immer aus dir selber raus. Und bist dann jemand anders. Und das ist auf Dauer echt anstrengend. Eben. Also, ja. Also auch dieser, Perfektionismusgedanke, ne? Es muss immer alles so mega perfekt sein. Das erlebe ich auch oft. Und das fängt bei so Sachen an wie, weißt du, das Geburtstagsfest des Kindes muss halt dann mega perfekt sein. Der Kuchen muss besonders schön sein. Dann macht man sich da einen, weißt du, der nix. Man macht sich manchmal einfach auch zu viel Mühe, weiß ich nicht warum, weil man denkt, man müsste jetzt mit den anderen Müttern, die das jetzt auch so krass gemacht haben, mithalten und weiß ich nicht. Also so viel auch sozialer Druck gefühlt, der gar nicht sein müsste, oder?
Absolut, absolut deiner Meinung. Dieses Ganze, ich setze mir die Not selbst auf. Ich bin auch anerzogen, geboren, frag mich nicht, als Perfektionistin so. Und für mich war das dann halt spätestens, aller spätestens beim Schritt in die Selbstständigkeit etwas, was mir sehr schnell auf die Füße gefallen ist, weil es funktioniert nicht. Es sind so viele Themenfelder und so viele Sachen, die man halt bedenken muss. Und wenn man schon sowieso sehr ehrgeizig ist und dann auch der Perfektionismus reinhaut, dann muss man seinem Körper zuliebe auch mal Sachen machen, die trotzdem, also wenn man schon perfektionistisch angehaucht ist, du machst gefühlt 150%. Lass du mal die 50% weniger. Es ist immer noch 100% und immer noch genial. So, und das dann einfach zuzulassen in seinen Kopf, das macht halt wirklich ultra viel aus. Und was du halt angesprochen hattest, ist so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken, ne? So indirekt, direkt auf eine komische Art und Weise. Da sind wir Frauen auch unfassbar gut drin. Ne? Also ich habe das nie verstanden, weil ich bin Gott sei Dank halt so groß geworden, dass Neid und Konkurrenzthema für mich überhaupt nicht existent waren. Und ich habe das immer betrachtet bei anderen und dachte mir so, wow, das ist eine Art von Prägung unterschiedlicher Art und Weise. Und wenn man sich das auch energetisch anschaut, diese Frequenzen, die sind sehr niedrig schwingend. So, und was nützt es ein, in Konkurrenzdenken sich zu ergeben oder in Neid? Gar nichts. Es schadet dir selbst und allgemein, es ist kontraproduktiv. Anstatt dann zu sagen so, boah, geil, der hat sich jetzt einen Porsche geholt. Wie hast du das gemacht oder wie fühlt sich das an? So einfach so dieses sich freuen für den anderen, anstatt so, oh, guck mal, hat der von Papa geschenkt bekommen, der ist 20, der kann doch sowas nie im Leben selbst auf die Beine gestellt haben oder. Was dann halt immer im Kopf alles für Tabs dann auf einmal aufgehen. Und das ist so diese Spaltung, die gesellschaftlich auch wahrscheinlich so gewollt ist, dass wir mit uns selbst nicht im Reinen sind und uns ständig mit dem Außen vergleichen. Ich meine, Social Media ist da halt das Beste. Wie viel Fake ist da vorhanden und wie viele, vor allem Teenies, haben wirklich Herausforderungen in ihrer Heranreifung, so was wir damals halt nicht hatten. Wir hatten immer nur die Vergleichsgruppe Verein, Sportverein allgemein oder halt die Jahrgangsstufe oder die Schule. So, das war unsere Vergleichsstufe so. Wie entwickeln wir uns, wie entwickeln sich die anderen? Und jetzt bist du ja vergleichbar mit der ganzen Welt. So, und was macht es mit uns Menschen? Also Bewusstheit reingehen und immer hinterfragen, stimmt das wirklich, was da alles gezeigt wird? Und selbst wenn das halt wirklich stimmt und da jemand ultrareich ist, indem er halt bei Social Media Dinge tut, ja dann geil, Respekt, wie hast du das gemacht? Erzähl mal. So, und das ist halt so ein Ding, was echt krass auf uns Frauen halt einwirkt.
Also ich muss ja sagen, Insta habe ich ja dann irgendwann deinstalliert, weil mir das zu viel Werbung beinhaltet hat. Und ich glaube auch, Konsum steht hinter diesem allen. Ne? Also uns wird eingeredet, wir sind nicht perfekt genug, aber wenn wir die Creme uns ins Gesicht schmieren, dann sehen wir 20 Jahre jünger aus, weil wir müssen ja als Frau immer schön jung und glatt aussehen. Weißt du, und all dieser Kram macht es einem als Frau, und das geht sicherlich auch Männern so, die haben dann eben ihre, ich muss jetzt hier Muskeln haben, whatever, ne? Die haben genau auch irgendwelche Themen. Ne? Das macht es doch einfach nur schwierig, ne? Also wenn man sich selbst mag, so wie man ist, und selbst wenn man, was weiß ich, zu viele Fettpolster hat oder whatever, eine krumme Nase, weiß der Geier, ne? Wenn man aber trotzdem so halbwegs zufrieden mit sich ist und eben sagt, ey, ich bin hier, ich kann gute Dinge, ich bin ein netter Mensch, das reicht auch. Und das allein das macht es schon leichter, wenn man mal all diesen Kram, wer man bitte zu sein hat, wie man bitte auszusehen hat, wenn man das mal loslassen kann. Oder? Also das wird bei dir bestimmt auch oft Thema sein.
Absolut. Meistens wirkt es aber indirekt mit. Also Das ist so ein Ding, dass, als ob es eingepflanzt wäre in uns, so dieses permanent sich selbst unter Druck setzen. Ich meine, vor allem wir Frauen sind prädestiniert dafür, dass wir unsere Laune von unserem Gewicht abhängig machen. Muss man einfach so sagen. Weil wenn eine Frau abgenommen hat, dann merkt das direkt das ganze Umfeld. Weil erstens, die Ausstrahlung ist viel geiler, weil sie selbstbewusster dann wieder ist. Aber auch allgemein, sie fasst sich auch wieder viel lieber an. Und das sind so diese typischen Frauenthemen. Ich meine, bei Männern ist es auch, aber bei uns Frauen ist es halt noch sehr viel krasser, weil wir mehr in der Selbstkritik halt ja gefangen sind. Und du hast halt einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn eine Frau mit sich selbst fein ist und wieder zurück zu sich gefunden hat, weg von diesem ganzen Äußerlichen, was da draußen gesagt wird, wie eine Frau zu sein hat oder wie auch immer, wenn sie wieder zurück zu sich findet, diese Identität, die sie als eigenes halt mitgebracht hat auf diese Welt, das ist eine Ausstrahlung, selbst wenn eine Frau aussehen würde äußerlich wie ein Kartoffelsack. Sie würde trotzdem so krass strahlen, weil sie mit sich selbst verbunden ist. Und das merken wir auf jeden Fall. Weil Schönheitsideale dahingestellt. Du stehst vielleicht nicht auf den gleichen Typ Partner, wie ich auf den gleichen Typ Partner stehen würde. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, Schönheitsideale ist auch wieder so etwas, was einem auferlegt wurde. Ich würde eher so weit gehen und sagen, es ist halt die innere Strahlkraft, die nach außen kommt. Ist jemand wirklich mit sich verbunden? Strahlt er dieses Selbstbewusste aus, so dieses, ich bin fein mit mir, ich bin im Vertrauen etc., das merkst du und das nimmst du als Präsenz wahr und als Schönheit, als Ausstrahlung. Weil es kann auch ein zuckersüßes Mädchen sein, wenn sie halt mit sich selbst nicht im Reinen ist, strahlt sie das auch aus und jeder würde auch automatisch sagen so, oh, auf einer Skala von, was ich ja total bescheuert finde, aber um es einfach mal plakativ darzustellen, wäre sie halt nicht so hoch wie eine Dame vielleicht mit einer krummen Nase, die aber so mit sich im Reinen ist und das so ausstrahlt mit so einer Präsenz. Wir kennen das alle. Ne? Du sitzt in einem Raum mit ganz vielen Leuten, auf einmal kommt eine Person rein und denkst so, wow, geil. So, das ist es, was ich halt meine. Und das kann jede Frau, das kann jeder Mensch, das kann jeder Mann. So dieses wieder zurück zu sich und einfach strahlen von innen nach außen. Dann brauchst du keine Cremes, das ist sowieso Humbug meiner Meinung nach. Das ist auch wieder so Geldmacherei, ein ganz anderes Thema. Weil du wirkst einfach, indem du bist, wie du bist.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Das ist ja, also ich merke das auch an mir selber. Ne? Ich entspreche ja nicht dem Schönheitsideal unbedingt, weil ich übergewichtig bin. Und habe damit natürlich auch viele Jahre gehadert und gedacht, oh, ich kann mich doch jetzt nicht auf eine Bühne stellen und einen Vortrag halten, ich bin doch dick, so ungefähr. Ne? So, die Gedanken waren ein wenig diffiziler, aber ja, darauf lässt sich es vielleicht reduzieren. Und jetzt weiß ich halt, ne, keinen interessiert das, ob ich nur dick, dünn oder sonst was bin, ne, wenn ich auf die Bühne gehe und dann mache ich dann halt so mein Ding, weißt du? Und dann ist das egal. Das ist egal, die Leute hören mir dann zu. Darum geht's, was ich sage und wie ich es vielleicht auch sage. Ne? Aber ja, das stimmt absolut. Ne? Und wenn man aufhört, sich da so vorher fertig zu machen, oh Gott, was ziehe ich überhaupt an? Oh Gott, wie sehe ich aus? Oh Gott, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann sieht mein Bauch so dick aus, whatever. Ne? Ja. Du wirst automatisch körperlich auch kleiner, wenn du dich selbst innerlich kleinredest. Ne? Also du ziehst dich zusammen und das fällt auf. Das sind manchmal nur Nuancen, aber das wirkt dann ganz anders. Also wie du es gesagt hast, ne, das innere Strahlen, das kann ja gar nicht raus, wenn du innerlich denkst, oh nee, ich bin nicht gut, ich bin nicht schön, ich bin dies nicht, das nicht. Also ich finde es super, wenn du dann eben in diesem Programm, ne, den Frauen so ein bisschen diesen, nee, das klingt ein bisschen hart, diesen Zahn ziehst, das klingt wirklich auermäßig, aber es, vielleicht ist es ja aber auch so ein bisschen so, ne, dass man die dazu bringt, zu sehen, wie toll sie sind.
Verstehe ich vollkommen, was du sagst, weil bei mir ist es ja auch so. Ich bin ja auch nicht gerade von einer schlanken Statur. Und wenn du schon als Mädchen im Alter von 10 Jahren Brust bekommen hast, etc., du wurdest damit konfrontiert. Alle anderen hatten es halt noch nicht gehabt. Und ich war schon immer weiblich von der Statur. Und ich bin auch Tänzerin, seitdem ich ein Kind bin. Und automatisch bin ich immer aufgefallen, weil die meisten Mädchen waren halt wirklich sehr schlank. So. Und ich hatte halt meine weiblichen Konturen. Und ich habe mich genauso geil oder noch geiler bewegt. Und was ich noch krasser finde, Social Media sei dahingestellt, was man davon halten möchte. Nur letztens habe ich ein Video gesehen von einer Dame, die wirklich sehr adipös war oder ist, sehr, sehr adipös. Und lecco mio, sie hat eine Performance auf der Tanzbühne hingelegt. Krass. Also wenn man denkt, hier Gewicht hemmt, die Schnelligkeit einer Bewegung, Das war so krass, was sie da abgeliefert hat. Und das ist halt das Coole, dass es dann auch gefeiert wird und gezeigt wird. Und genau dessen muss sich eine Frau bewusst sein, dass ihre Ausstrahlung sie selbst bestimmt. Also jeder merkt das ja, egal wie feinfühlig man ist oder halt nicht. Wenn jemand etwas mit sich hadert, er strahlt es automatisch aus oder sie strahlt es aus. Und dann wundert sie sich dann immer, warum sie dann feuchter Wischlappen ist, der einfach weggeschmissen wird. Jetzt mal gesagt, in Beziehungen zum Beispiel oder wie der Vorgesetzte mit einem umgeht, weil du das ausstrahlst, dass du dieser Wischmopp bist, der einfach von links nach rechts geschleudert werden kann, weil du halt nicht mit dir selbst verbunden bist. Ich weiß, das ist jetzt sehr krass, wie ich das formuliere, nur hilft es halt, glaube ich, besser zu verstehen. Das, was du über dich denkst und das, was du über dich selbst fühlst, das ist deine Realität und das strahlst du aus und so behandeln dich die Menschen. Also wenn du selbst von dir keine gute Meinung hast, dann behandeln dich die Menschen in der Regel auch nicht gut. Es sei denn, du triffst auf eine Person, die dir wohlgesonnen ist und dir wirklich helfen möchte. Und sind wir mal ganz ehrlich, in dieser heutigen Gesellschaft ist das nicht unbedingt der Regelfall. Und dementsprechend, also wir sind in Kreisen mittlerweile unterwegs, wo wir halt so welche Menschen anziehen. Deswegen kriegen wir nicht so viel mit, wie es dann halt im richtig krassen halt abläuft. Nur um es einfach mal so zu sagen, das, was du selbst über dich denkst und was du selbst über dich fühlst, das strahlst du einfach aus. Und das ist der wichtige Knackpunkt, den ich unbedingt halt weitergeben möchte. Du kannst jeden Tag, jede einzelne Entscheidung selbst bestimmen, wie du dich fühlst, wie du dein eigenes Leben gestaltest. Und alles andere ist einfach nur Ego und Affentheater, Ping-Pong in deinem Kopf.
Ja, ja. Dem Affen kann man mal ein bisschen Zucker geben, dann ist er vielleicht mal ruhig. Ja, also das, ja, und ja, das finde ich, ja, erlebe ich eben auch oft, ne? Also das, ja, und auch ich selber musste da ganz schön Dinge aus meinem Kopf kriegen, so, ne? Also das ist einem wirklich manchmal nicht bewusst, was für Muster man so mitschleppt, ne? Und warum man eigentlich jetzt denkt, man müsste das auch noch machen und jenes auch noch und man müsste sich permanent beweisen und dies noch und jenes noch und wenn ich mich so richtig anstrenge. Ich hatte mal einen Burnout und kurz davor ist das eben passiert. Ich hatte zwei halbe Stellen, also zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und in der einen Stelle war halt eine Mammutaufgabe, die war einfach nicht zu schaffen und schon gar nicht in einer halben Stelle und nicht in 3 Monaten. Also egal. Ich will gar nicht ausholen, was es war. Das war.
Wir können es uns vorstellen.
Ja, irgendwas Schreckliches, Leute. Genau, also ich hatte 3 Monate halbtags gearbeitet und es war aber eine Aufgabe, dafür hättest du locker auch ein Jahr Vollzeit aufwenden können. Es war übel. Und ich habe natürlich gedacht, na klar, euch beweise ich es, jetzt zeige ich euch mal, was ich alles kann. Und jetzt kann ich endlich mal, ne, ja, damit ihr mich mal seht. Damit ihr mal seht, wie gut ich eigentlich bin, so, ne? Und war voll in diesem, ich muss mich selbst beweisen vor anderen, so. Und, weißt du, und es war so ungesund. Es war so ungesund. Ich bin dann, das war genau eben über Silvester dann auch, ne? Also es hätte am Ende Dezember fertig sein sollen. Und ich bin dann eben am 2. Januar aufgewacht und hatte voll die Panikattacke. Also ich hatte so richtig Panik und Angst und dachte, oh Gott, kann ich, ne? Und konnte auch nicht. Ich konnte nicht zur Arbeit gehen. Und einen ganzen Monat lang nicht. Und habe dann auch eine Therapie gebraucht und so, um dann wieder da in Ruhe hingehen zu können. Und da habe ich auch ein bisschen viel über mich gelernt. Und vor allem ist mir dort erst bewusst geworden, wie bescheuert das ist von mir selbst. Diesen Anspruch. Also, das ist total doof gewesen von mir. Ne? Ich hätte wirklich, genau wie alle anderen, sagen können, naja, es ist eigentlich nicht schaffbar. Ich mache, was ich kann. Ne? Die Zeit, die ich da bin, gebe ich mein Bestes. Das ist ja völlig okay. Aber ich gehe nicht so über meine Grenzen. Also das war wirklich so ungesund, aber ich wollte so unbedingt, dass mich mal jemand sieht, dass mal jemand sieht, wie gut ich bin, dass ich vielleicht auch mal gefördert werde oder whatever. Und ich sag euch, und dir auch, Sandra, keine Sau hat es interessiert, dass ich mir da einen abgeklemmt habe da. Und es war wirklich, Nicht sinnvoll. Es war nicht sinnvoll. Du wirst nicht gesehen, nur weil du dich mega anstrengst. Und du wirst auch nicht befördert, weil du dich mega anstrengst. Denn da, wo du bist mit deinem mega Anstrengen, brauchen die dich ja. Wer soll denn das die ganze Arbeit sonst machen? Das kam ja auch erst später, weißt du? An mir vorbei zogen immer Leute, so, die waren nicht so pfiffig und nicht so gut, fand ich. Aber vielleicht, naja. Aber die haben halt die Beförderung bekommen, ich nicht. Ich war aber eben da mit meinem ganzen, ne, wie ich so bin und immer fleißig und schön viel arbeiten und und richtig gut und so perfekt. Da brauchten die mich ja. Sonst hätten sie ja vielleicht, und das ist jetzt ganz extra überspitzt, sonst hätten sie ja vielleicht 2 Leute einstellen müssen, die meine Arbeit geschafft hätten. Ne?
Ja. Aber gutes Beispiel, weil das ist halt immer die Frage, so du gehst über deine eigenen Grenzen hinweg. Und was hast du davon? Ganz ehrlich, meistens kriegst du noch nicht mal ein Danke, weil es wird dann als selbstverständlich wahrgenommen. Und wenn du dann auf einmal ein bisschen Piano machen möchtest, dann heißt es, und dann wird dann eher das Negative auf den Tisch gehauen. Also, wie vorhin schon erwähnt, du kannst es den Leuten nicht recht machen. Und deine Gesundheit ist ein ultra wichtiges Gut. Und das ist ja das Erste, wo dein Körper dir dann immer direkt zeigt, so Error. Ne? Deswegen hattest du ja hier dann auch die ganzen Herausforderungen gehabt. Und das ist halt immer so dieses, bis zu welchem Punkt, also dieses Selbstgrenzen setzen. So, was bin ich bereit zu tun? Was tut mir jetzt selbst gut? Und wo kann ich mal vielleicht einen Kompromiss eingehen? Aber wenn man sieht, dass es ein Projekt ist, was eh schon zum, ja, nicht handelbar ist in dem vorgenommenen Rahmen, dann einfach halt, tun, was man halt kann, nur halt, ja, so wie es für den eigenen Körper noch stemmbar ist und, ja.
Ja, und der Körper gibt einem wirklich deutliche Signale und man ignoriert die alle und denkt, ich schaff das, ich bin doch die Starke, die Taffe, ja. Und na klar, so ein bisschen Stress macht mir doch nichts aus, das kriege ich schon hin. Also was man sich da alles einredet, ist wirklich Käse. Also wenn man anfängt zu zittern, weil man den ganzen Tag noch nichts getrunken hat, weil man denkt, oh, ich habe keine Zeit, mal schnell mir was zu trinken zu holen, dann ist schon zu spät, Leute.
Wow.
Ja. Ja, aber ich will jetzt gar keine Betroffenheit auslösen, ne? Also ich bin ja gereift und gewachsen, und was ich manchmal so bedauere, ist, dass die Leute immer erst dann, also genau wie ich, ne, erst dann sich damit auseinandersetzen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn eigentlich schon, ne, so eine Panikattacken, Burnout, was weiß ich, irgendeine Krankheit auf einen zugerollt ist, erst dann merkt man, was man die ganze Zeit hätte schon merken können, wenn man auf sich gehört hätte und eben nicht diesen Druck im Kopf hätte.
Ja. Das ist halt auch sehr spannend, weil der Schmerz muss erst groß werden, damit die meisten Menschen wach werden und überlegen, so Moment, jetzt ist das so weit gekommen, dass ich kolossale Einschränkungen in meinem Leben habe, weil ich mich nicht mehr freuen kann, ich morgens nicht mehr aus dem Bett komme oder. Und dabei muss es wirklich nicht so weit kommen. Nur die meisten Menschen denken sich dann so, oh, naja, okay, hat ja immer funktioniert, machen ja alle so, ne? Dann mache ich das auch so. So, das ist ja super. Ich finde das Beispiel bescheuert, aber wenn alle auf der Brücke stehen und springen, springst du dann auch. Also wo ist denn da die Grenze? Und von daher immer in sich reinhorchen, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Egal, was halt ist, ne? Brauche ich jetzt Ruhe, einfach mal in sich reinhören. Also wenn man Impulse bekommt, die sagen, nimm nächste Woche einen Tag frei, machen. Nicht von wegen, was denken jetzt die anderen? Weil wenn dein Körper dir sagt, du brauchst einmal Ruhe. Und ich habe gestern einen ganz schönen Satz gehört auch, den möchte ich ja auch einbringen. Eine Kriegerin braucht auch ihre Ruhepause.
Ja.
Und wenn wir unsere Ruhepausen nicht nehmen, dann fordert unser Körper die Ruhepausen ein. Auf ganz rabiate Art und Weise. Weil erstmal sind das Symptömchen, sag ich mal. Und daraus werden dann Symptome und dann kommt irgendwann die richtige Klatsche um die Ecke. Und dann ist es viel mehr Arbeit, das wieder zu revidieren, als wenn man jeden Tag seinen Körper das gibt, was er halt braucht. Oder auf ihn hört.
Ja. Manchmal denke ich auch, ist ja jetzt gar nicht, dass man so jetzt stundenlang meditieren muss oder so. Manche reden einem ja dann sowas ein, ne? Du musst morgens meditieren, du musst abends Dankbarkeitstagebuch schreiben, musst du dich mindestens eine Stunde, whatever, ne? Irgendwelche Sachen. Die sind alle wirksam, keine Frage, ne? Aber ich schwöre inzwischen darauf, ganz kleine Interventionen zu machen, ne? Die 5 Minuten, 10 Minuten, manchmal nur 1 Minute. Mal aufstehen, ne? Weg vom Rechner zum Beispiel, wenn man sehr viel am Rechner sitzt, ne? Mal raus in den Wald gucken, also wenn zufällig Bäume da sind. ne? Also solche Sachen, das kann helfen, ne? Weil ganz oft dieses Argument, dafür habe ich keine Zeit, das kann man eben dadurch entkräften, dass man eben kleinere Sachen macht und nicht jetzt hier gleich alles auf den Kopf stellt. Mhm. Hast du was bei dir so richtig, wo du sagst, das ist für dich total wichtig, dass du das vielleicht einmal in der Woche, einmal am Tag, wie auch immer, machst, damit du so ein bisschen in Balance bleibst?
Das sind mehrere Sachen. Also mit dem Laufe der Zeit, mit der eigenen Lebenserfahrung hat man ja auch dazu gelernt, neu revidiert. Und für mich ist Nervensystemregulation das A und O. Ohne das sind wir äußeren Umständen allen möglichen ausgeliefert, muss ich einfach mal so plakativ sagen. Das Einfachste, was wir halt machen können, ist das, was wir eh die ganze Zeit machen. Atmen. Nur halt bewusst. So, und für mich ist das eine wichtige Sache, was mein Körper sich selbst schon einfordert, also die Körperintelligenz, die an mir halt spricht. So, jeder Körper macht das ja schon, wenn uns irgendwas so richtig abfuckt, dass wir einmal so ganz tief einatmen und dann einfach mal so richtig schön auspusten. So, also die Körperintelligenz hat das von uns eben drinne. Und für mich ist es halt immer mega einfach, egal was halt ist, bewusst zu atmen. Paar Sekündchen, das reicht schon vollkommen aus. Und ich habe mich auch als Breathcoach ausbilden lassen, weil ich mich einfach so sehr damit interessiert habe, so, weil ich gemerkt habe, Nervensystemregulation, ich habe ja eine lange Karriere in der Bundeswehr hinter mir oder Offizier, und dementsprechend brauchte ich halt Mechanismen, um mich schnell wieder runterregulieren zu können. Und dann wurde mir halt bewusst, okay, Nervensystemregulation ist etwas, was man kolossal vernachlässigt. Und denkst du, ja, so ein bisschen atmen oder wie auch immer, alles schön und gut. Aber diese Atemtechniken, die man bewusst in den Alltag integrieren kann, die sind krass. Einfach so den Bauch nach außen stülpen, so diese Bauchatmung, dabei halt einatmen und ausatmen einfach rauslassen und einfach darauf achten, dass man länger ausatmet als einatmet. Dann muss man ja noch nicht mal zählen. Also wenn jemand ein Zahlenfreak ist, dann gerne halt das Doppelte ausatmen, wie man eingeatmet hat. Nur der Körper regelt das schon von alleine. So, also das ist eine super Sache, die ich halt gerne zwischendrin mal mache. Im Optimalfall sogar, wenn ich gerade eh irgendwo in der Natur spazieren bin. Einfach gucken, okay, bin ich sicher? Keiner da, okay, bewusst hinstellen, Augen zumachen und ein paar Sekunden ein- und ausatmen. Und dann mache ich die Augen auf und es fühlt sich einfach wieder so, oh, schön. So, und jetzt kann ich halt weitergehen. Das ist eine Sache, die kostet nichts. Sie ist kostenfrei. Sie hat aber einen mega Input, weil der Parasympathikus halt aktiviert wird, sodass wir halt raus aus diesem Stressmodus kommen. Allgemein morgens eine Art Routine schaffen, aber nicht in dem Sinne, ich muss das abhaken und dieses und jenes, sondern du stehst auf, machst vielleicht dieses, machst dann das, hast du dein Ding, um in den Alltag zu starten, egal wie viel Zeit du hast oder halt nicht, und genau das gleiche auch zu Bett gehen. So dieses Vorbereiten des Körpers auf den Schlaf. Und das muss auch nicht immer gleich abgetaktet sein, aber ich höre zum Beispiel immer eine Audio am Abend. Und dann weiß ich, okay, das ist dann für mich so runterkommen und danach gehe ich ins Bad und danach halt ins Bett. Ne? So ein bisschen als Beispiel genannt. Jeder muss da halt für sich finden irgendetwas, oder ich wünsche, dass jeder etwas für sich findet, wo er im Flow ist, was er halt am Tag mindestens einmal macht. Einfach so dieses Fokussierte im Hier und Jetzt sein. Bei mir ist es zum Beispiel Tanzen, so. Egal, ob Musik da ist oder halt nicht, wenn ich dann einfach anfange, vor mich hin zu tanzen, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und das bringt mich halt super schnell runter. Und wenn da noch Musik dabei ist, umso besser. Und da tickt nicht jeder gleich. Einer mag meditieren, der andere mag meditieren überhaupt gar nicht. Der eine mag bewusste Atemübungen machen, der andere halt gar nicht. Deswegen, das ist so, jeder sollte für sich was finden. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man halt machen kann. Es ist auch sowas wie Summen. Kannst du auch während des Autofahrens machen. Merkt da noch nicht mal irgendeiner. Wenn du einfach wie so eine Biene in dich reinsummst und dein ganzer Oberkörper dann halt molig vibriert, das macht auch ein Sicherheitsgefühl in unserem Körper. Also ich könnte da stundenlang drüber reden, aber das sind so die einfachsten Sachen, die ich jetzt einfach mal so an die Hand geben konnte.
Ja, ja, das ist, ich singe ja gern und ich tanze übrigens auch sehr gern. Ja. Wir sollten unbedingt mal tanzen gehen. Aber du wohnst, wo wohnst du? In Bonn? Nee, das ist ganz schön weit weg. Obwohl, ich bin bald in Köln.
Siehst du?
Ah, ja. Ja, aber das ist für mich auch, das war schon immer so, schon als Kind, ne? Also ich bin total musikverliebt und wenn da irgendwas dudelt, also auch nicht jede Musik, das gebe ich auch zu, aber wenn Musik dudelt, die mir gefällt, dann fange ich automatisch an, irgendwie mich zu bewegen. Ich kann gar nicht still sitzen. Also für mich sind manchmal so Konzerte, weißt du, wo du so auf so einen Sitz gepfercht wirst, das halte ich gar nicht gut aus. Also.
Lass mich raten, deine Eltern haben dir auch gesagt, bevor du gehen konntest, hast du mit dem Popo gewackelt.
Oh ja, so ist es mal. Das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein. Und dann ja, singe ich eben auch furchtbar gern. Und ich singe auch eigentlich laufend vor mich hin. Also das ist für mich auch eine total gute Regulation. Das merke ich. Also erstens bringt es mir immer Freude. Und dann, also wenn du singst, atmest du ja auch ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und das hat echt gute Auswirkungen auf alles. Ja, also du hast recht, ne? Jeder muss da so ein bisschen gucken, was für ihn oder sie eben da so ein bisschen dieses wohlige Gefühl einfach auslöst, ne? Wo man sagt, das macht mir wirklich einfach Freude und das irgendwie mehr zu integrieren und eben nicht so immer nur Dinge zu machen, die von einem irgendwie erwartet werden oder wo man denkt, die werden erwartet, die man alle blöd findet. Durchweg, ja, aber es muss ja so sein. Ich denke mir immer, das Leben muss gar nicht so schwer sein. Na klar, es ist manchmal hart und ich habe auch wirklich selber auch schon unschöne Situationen erlebt und in meinem Freundeskreis auch wirklich schreckliche, schreckliche Situationen. Dennoch sich dem nicht so zu ergeben, weißt du? Also es gibt immer noch auch Gutes irgendwie. Na gut, ich bin ein sehr großer Optimist. Positiv, total positiv. Aber ja, ich bin auch aus jedem Tal wieder rausgekommen.
Das ist es halt. Wir können einiges halt nicht ändern, nur wir können ändern, wie wir Situationen beurteilen und was für eine Bedeutung wir den Situationen geben. Und ja, es passieren schlechte, schlimme Sachen. Man soll die Emotionen auch nicht verdrängen, weil sie holen einen wieder ein. Das heißt, einfach sein lassen. Nur wir können uns dann bewusst fragen, zum Beispiel, wenn hinten Drängler, wir fahren Auto und ein Drängler ist hinten drauf, so. Gibst du dich jetzt dieser Sache hin oder denkst du einfach nur so, keine Ahnung, vielleicht musst du auf Klo, vielleicht hat eine schwangere Frau neben sich, die gerade gebären möchte. Einfach halt ausweichen. Nicht in dem Sinne, der Klügere gibt nach, weil es ist halt auch Humbug, weil manchmal muss man einfach mal tachless reden, aber einfach so dieses, gebe ich mich jetzt in diese Schwingung rein oder denke ich mir einfach nur so, naja, ist halt so und düdelst halt und singst weiter vor dich hin, wenn du halt dich an das Tempolimit hältst, wie es angesprochen ist. Ne? Also einfach so dieses, wie deutest du Sachen? Und einfach grob zu sagen, das Leben passiert halt immer für dich. Und auch alles wirkt manchmal so, ja, total bescheuert. Und voll viele, vor allem Frauen, fragen sich so, wieso ich? Und warum ist das passiert? Und das ist genau das Falsche. Es ist eher so dieses, okay, wahrgenommen, Challenge accepted. Wie finde ich jetzt eine Lösung, hier rauszukommen? Oder was möchte mir mein Leben oder mein Körper oder was auch immer damit sagen? Einfach so diese Bedeutung um aus diesen Opfermentalität rein in den Schöpfermodus, in den Gestaltermodus. Von wegen so, okay, mir wird jetzt was zwischen die Beine geworfen. Ich springe drüber, mache einen Salto drüber, tanze drüber, fliege drüber, keine Ahnung. Und gehe meinen Weg einfach weiter.
Ja, ja. Ja, manche Situationen sind echt hart, ne? Da ist das schon schwer. Aber dennoch, wenn du, ich weiß nicht, wie man das überhaupt ausdrücken kann, dennoch muss man den Kopf ein bisschen oben behalten können irgendwie und eben sagen, okay, das ist jetzt eine echte beschissene Situation, in die ich hier geraten bin und ich kann die nicht verändern. Das ist ja auch manchmal so, ne? Du kannst die Situation an sich nicht verändern. Und was du aber verändern kannst, ist deine Einstellung zur Situation. Das ist natürlich schwierig, ne, wenn irgendjemand aus deinem, ne, ein lieber Mensch erkrankt ist zum Beispiel oder so. Ne? Und es darf auch da sein, dass man traurig ist, na klar, und wütend. Und diese ganzen Emotionen, die müssen auch raus. Und ne, das sehe ich auch so. Und dennoch, das eigene Leben ist trotzdem ja noch da. Ne? Irgendwie, also. Und manchmal muss man ja auch seine Kraft so ein bisschen dann sparen, weil man der Person ja vielleicht auch helfen will. Ne? Und da hilft es nicht, sich da so in diesen Strudel, in diesen Negativstrudel zu begeben. Klar kann ich nicht sagen, oh, glitzer ein bisschen drüber, ne? So ein bisschen positive Gedanken, so, ne? Das hilft dann natürlich nicht, aber gerade dann eben in diesen Momenten auch solche Interventionen oder eben so sich aufs Atmen zu konzentrieren, sich auch ein bisschen mit selbstfürsorglich zu verhalten, ne, dass man eben nicht ausbrennt, völlig ausbrennt, weil dann ist man auch keine Hilfe mehr für niemanden.
Eben. Und wie gesagt, auch wenn das Beispiel halt schon ausgelutscht ist, aber da ist wirklich was dran. Wenn du zum Beispiel oder wenn man im Flugzeug sitzt und irgendwas passiert, es wird ja immer gesagt, sich selbst erstmal die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den anderen helfen. Weil nur, und wenn man das sinnbildlich spricht, nur wenn du für dich selbst sorgst, kannst du auch für andere da sein. Und wenn wir das halt schon im Alltag nicht machen, dann kannst du nicht für andere da sein. Das ist wie wenn du ein Streichholz bist und dich an beiden Seiten abfackelst, zeitgleich. Es ist wie eine Art Selbstzerstörung. Du kannst nicht für andere hasseln und für dich selbst gar nichts tun, weil dann nützt es weder dir noch den anderen etwas. So, das heißt, immer selbst für sich sorgen, wenn du selbst gut gesettelt bist, wenn dein Fundament steht, wenn du deine eigene Wurfmanagerin in dem Sinne hast, weil du halt die bewussten Entscheidungen halt triffst für dich, dann kannst du geben.
Ja.
Und dein Umfeld auch mit aufheben, gestalten, unterstützen. Und genauso wirkt es dann auch von den anderen auf dich. Weil auch andere können dir helfen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Weil wenn sie merken, sie gehen über eigene Grenzen, dann kommt da auch der Error. Und wenn jeder sich an die eigene Nase packt und vor der eigenen Tür kehrt und seine Baustellen bearbeitet und für sich selbst da ist, dann kann man auch rausgehen, den Garten machen, den Nachbarn fragen am Haus, kann ich dir mal helfen, soll ich mit dir kochen etc. Es funktioniert nur dann, wenn du halt in deinem eigenen Safe Space schon Dinge bearbeitet hast. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Mir ist manchmal so, oh Gott, ich hatte gerade einen Gedanken, verdammt, was habe ich nochmal gedacht? Oh, passiert mir auch manchmal. ich weiß es wieder. Es ging um Emotionen. Was mir früher auch sehr auf die Füße gefallen ist, dieses, dass ich das Gefühl hatte, meine Emotionen darf ich nicht zeigen. Also vor allem die als negativ betrachteten Emotionen, ne? Wenn du da weinst und oder wütend bist oder so, ne? Und ich denke mir, wie das befreit, wenn man traurig ist und man weint einfach mal alles raus. Das ist derartig befreiend, das braucht der Körper, das ist dafür da, dass man sich reguliert. Ne? Aber es wurde mir irgendwie, ich weiß nicht, woher das kam, gut, ich weiß es schon, aber ich sag's euch nicht, ne, dass das eben total, dann bist du so ein Weichpetti, ne, der da nur rumningelt, so darfst du nicht machen, darfst nicht die ganze Zeit nur weinen. Und ich bin halt so ein sensibler, ziemlich emotionaler Mensch und ich musste dann eben oder habe versucht, all diese Emotionen dann eben so ein bisschen weniger zu zeigen. Und mich dann so ein bisschen anzupassen an normales Verhalten, ja, in Anführungsstrichen das normal. Und das hat folgende Konsequenz gehabt. Ich bin dann irgendwann einfach geplatzt. Also wirklich so, also jetzt nicht körperlich geplatzt, aber dann kriegst du irgendwann eine Situation, die vielleicht noch gar nicht schlimm ist. Und dann flippst du aus. Und dann sagen die Leute zu Recht, Sandra, was ist mit dir los? Ne? Aber wenn du das nicht, ne, wenn du deine Gefühle unterdrückst die ganze Zeit und das machen aus meiner Sicht auch viele Frauen. Ne? Sie wollen halt stark wirken und kriege ich alles hin? Ich zeige doch nicht, dass ich hier eigentlich völlig überlastet bin. Nein, ich tue die ganze Zeit so, als wäre alles easy, obwohl ich eigentlich schon vollkommen schwimme. Und weinen, das geht ja gar nicht. Ich belaste doch Leute nicht mit meinen Emotionen. So, weißt du, und dann irgendwann platzt die Bombe einfach, finde ich. Also bei mir war es jedenfalls immer so.
Absolut, absolut. Also ist bei mir ja genauso gewesen. So dieses nach außen hin immer stark wirken, egal was halt ist. Und es tut dem eigenen Körper nicht gut. Das ist wie so eine Selbstverachtung, die man betreibt, indem man seine Emotionen irgendwo immer in so eine Schublade weiter nach hinten drückt. Und irgendwann hast du innerlich das Gefühl, wirklich, du platzt und du detonierst vor Wut oder vor Trauern. Dann musst du es einfach raus. Und das ist halt ultra befreiend, weil ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Tränen sind die Waschmaschine unserer Seele. Irgendetwas, was nicht bearbeitet wurde, darf endlich mal abfließen, gesehen werden. Und wo wir jetzt bei dem Thema schon sind, viele Frauen kennen das nicht und denken sich, oh Gott, was ist denn jetzt falsch an mir? Auch beim Geschlechtsverkehr kann es sein, dass du auf einmal anfängst, irgendwie rumzugackern, anfängst zu lachen, wütend zu sein oder zu weinen. Und viele sind dann erstmal so, oh Gott, was passiert hier gerade und was ist falsch mit mir? Und dann denkt sich der Partner, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich wehgetan oder sonstiges? Nein, es können endlich, weil du in einem Safe Space bist, wenn du wirklich mit deinem liebsten Partner zusammen bist und da interagierst, dass Sachen endlich gesehen werden können, sich lösen können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das einfach zuzulassen, sich, egal, wenn es vor Menschen ist, dann vor Menschen, wenn allein, dann alleine, wenn du weinen möchtest oder wenn du wütend bist, nicht unterdrücken. Das manifestiert sich an chronischen Erkrankungen im Körper. Das ist wirklich so. Also es gibt ja so welche Sachen wie Lunge ist Trauer zum Beispiel. Also es gibt sehr viele Organe, die mit Emotionen verbunden sind. Und deswegen nicht unterdrücken und selbst wenn dann sagen, okay Körper, jetzt gerade bitte nicht. Ich gebe dir gleich den Raum, lass mich wenigstens auf Klo flüchten, wenn noch so ein bisschen Kontrolletti halt im Kopf rumschwirrt. Und dann halt sich der Sache halt hingeben, ne? So dass der Körper weiß, so, okay, sie verarscht mich gerade nicht, wir können es wirklich nachholen, dann halt in der ganzen Brandweite. Das ist so vielleicht so ein eigener Kontrollmechanismus ist, wenn man nicht einfach vor Menschen flennen möchte. So. Hm. Und dann irgendwann ist es auch Wogi.
Ja. Also, weil du gerade auch flennen sagst, ne? Im Grunde wird schon auch durch die Worte, die wir benutzen, das irgendwie so ein bisschen abgewertet. Ne? Ich habe dann auch immer rumheulen und flennen und so, ne? Weinen ist ja nichts Schlimmes. Und ich weine ja, wenn ich weinen muss, weine ich. Ist mir auch egal, ob da jemand ist. Will ich auch gar nicht mehr steuern. Also früher, wie gesagt, habe ich versucht zu unterdrücken, war doof. Und jetzt weine ich einfach und ich stelle Folgendes fest. Die Leute sind fast schon erleichtert, weil sie wissen, sie dürften jetzt auch weinen. Weißt du, also dieses Loslassen und die eigenen Emotionen zulassen und das auch mit anderen. Wie froh die dann sind, dass, weil sie dann merken, oh Gott, ja, Emotionen kann man ja mal rauslassen, ist ja eigentlich eine gute Idee. Ist jetzt eigentlich gar nicht peinlich irgendwie. Also die macht das ja auch so, weißt du?
Absolut.
Wir müssen Vorbilder sein, manchmal auch so ein bisschen, hä?
Ist wirklich so, das ist ja nur authentisch, ganz ehrlich. Also ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ja, dann auf einmal Menschen zu mir kamen und dann eher gesagt haben, boah, total krass, dass du dich von der Seite gezeigt hast, wo ich mir so denke, so, naja, mein Körper wollte das, ich unterdrücke das halt nicht mehr. Aber danke fürs Kompliment. Aber dass das mittlerweile schon bei vielen als Stärke angesehen wird. Und das zeigt auch wiederum etwas bei den Menschen selbst, dass sie sich vielleicht nicht unbedingt erlauben, sich so zu zeigen, dass bei anderen Bewohnern, weil sie es dann halt tun und dann auch einfach loslassen. Egal, wer vor einem steht oder sonstiges.
Ja. Ja, also das Wort erlauben, also das ist mir jetzt in diesem Jahr irgendwie sehr oft untergekommen, weil man sich viele Dinge wirklich eben einfach nicht erlaubt. Also auch ich habe mir viele Sachen nicht erlaubt. Also und das hat immer unterschiedliche Ursachen. Viel kommt sicher aus der Kindheit, ne, oder aus ganz anderen Situationen, die man eben so vielleicht erlebt hat, ne. Und dann denkt man, nee, das ist das und das kann ich nicht erreichen, das ist für mich nicht, das darf ich nicht haben irgendwie. Und das ist jetzt nicht, dass man jetzt denkt, das erlaube ich mir nicht. Schön wär's, dann wüsste man's ja. So, ne? Sondern das ist so ein ganz unbewusstes Gefühl irgendwie so, nee, beispielsweise ganz oft Thema so Money Mindset, so, also Erfolg haben, ne? Dass man so innerlich denkt, nee, ich darf irgendwie nicht erfolgreich, nee, ach, dann bin ich ja dann vielleicht auch so eine, jetzt mal zum Beispiel, ne, so eine arrogante Ziege, wenn ich jetzt hier Erfolg habe, nee, das darf ich nicht, das will ich nicht, das ist gar nichts für mich. Weißt du, solche doofen Gedanken, die dich nicht gerade weiterbringen.
Absolut, das ist diese Selbstlimitierung, die halt von außen auferlegt ist oder halt in uns selbst dann halt wirkt, weil wir uns unbewusst halt nicht erlauben, erfolgreich zu sein oder einen tollen Partner zu haben oder. Und das sind halt wieder diese quatschigen Gedanken, die wir uns selbst erzählen und uns dann halt nicht wundern brauchen, dass wir im Außen dann genau halt das Gegenteil anziehen von dessen, was wir uns insgeheim wünschen, es jedoch halt immer von uns wegschieben. Also dann liefert das Universum dann vielleicht schon mal eine Situation, dann denkst du so, ach nee, das kann ich jetzt nicht annehmen. Nee, das schickt sich ja jetzt aber nicht. So, ja, wenn es dir doch gezeigt hat, ne, dann nimm es doch einfach dankend an. Und das ist auch so eine Sache, dieses dankend annehmen von Frauen, das ist auch so ein Thema. So dieses, ach nee, ist schon okay, ah, na klatsch, brauchst du nicht, also gern geschehen und so. Einfach so diese Komplimente annehmen können oder wenn man mal eingeladen wird, zum Essen oder sonstiges, dass wir einfach sagen, danke. Ja. Und das halt aus tiefster Überzeugung, danke.
Ja. Genau, das ist das ist auf jeden Fall so. Ich war mal zu einem Junggesellinnenabschied, weil du gerade das sagst mit den Komplimenten und das muss ich kurz erzählen. Und da war, wir hatten so eine kleine Box mit so verschiedenen kleinen Aufgaben, was weiß ich, irgendein Shishi und Shushu. Und da war eben eine Sache, dass man sich im Kreis rum eben allen mal sagen sollte, was das tollste Kompliment ist, das man mal bekommen hat. Und wir waren vielleicht, lass mal 8 Frauen oder 10, keine Ahnung, ne? Und von denen ist 2 sofort was eingefallen und der Rest hat wirklich traurig aus der Wäsche geguckt. Und so, nee, also ich weiß nicht, hat mir überhaupt schon mal jemand ein Kompliment gemacht? Ich glaube, ich, ne? Und das ist natürlich Käse, die haben alle schon mal Komplimente bekommen, aber sie nicht wahrgenommen auch. Weißt du, also so direkt so, wie du es gesagt hast, so klein gemacht, so, ach naja, ist doch nichts weiter, so, weißt du? Ja. Und das fand ich so traurig irgendwie. Also ich hatte natürlich direkt was. Ich war ja dann schon weiter. Aber ja, und dann vor allem in der Gruppe dann zu sagen, ja, da hat mal jemand das und das Positives über mich gesagt, das fällt dann auch manchen Frauen dann schwer, ne? Weil sie dann irgendwie da wahrscheinlich Angst haben, oh, dann halten mich die Leute für arrogant, das kann ich doch hier nicht erzählen. Ne? Also so Bescheidenheit ist ja schön und gut. Punkt. Aber wir dürfen aber auch durchaus mal sagen, wie toll wir eigentlich sind, ne? Was wir alle schon geleistet haben oder wo wir drin richtig gut sind oder whatever, weißt du, das stelle ich immer wieder fest, wie klein sich manche Menschen machen. Ich will jetzt gar nicht nur Frauen sagen, ne? Es gibt genug Männer, bei denen das ähnlich ist. Das ist überhaupt nicht nötig.
Das ist halt wirklich die Krux heutzutage, ne? Und dann entweder wird es halt runtergebuttert, so, sie erlaubt sich das jetzt, darf sie das jetzt eigentlich und bla bla. Aber daran merkst du halt immer, vor allem in Begegnungen mit anderen Menschen, gibt dir das Energie oder zieht dir das Energie? Also fühlst du dich da halt wohl, fühlst du dich getragen, fühlst du dich gesehen, fühlst du dich einfach so, wie du bist, halt wertgeschätzt? Und wenn nicht, dann merkst du halt schnell, das ist halt nicht das richtige Umfeld für dich. Und dann solltest du auch mal gucken, dass du das mal andersrum gestaltest. Es bringt halt nichts, wenn du dir dann immer nur anhörst, was alles doof ist und dass du irgendwie arrogant bist oder sonstiges, obwohl dem halt nicht so ist, aber einfach nur, weil du ja dich selbst halt magst. Und wenn du es ausstrahlst, dann triggerst du halt andere Menschen, die sich das selbst nicht erlauben und dann kommen sie direkt um die Ecke, so eine arrogante Ziege und so selbstverliebt und bla und hast nicht. Dabei machst du das gar nicht. Du strahlst einfach nur aus, dass du mit dir halt fein bist und das alleine triggert schon die Leute, ne?
Ja. Ist ja oft so, ne, dass man die Sachen, die einen so besonders triggern, dass man da, und da sind wir wieder beim Thema Neid vom Anfang, ne, dass man auf die vielleicht auch so ein bisschen neidisch ist. Vielleicht, ne, sind das manchmal Sachen, wo man denkt, ah, das ist, das darfst du nicht, so darfst du nicht sein, das gehört sich nicht, whatever, ne? Und trotzdem denkt man, ein anderer Teil von einem, aber schon ein bisschen so eine Scheibe würde ich mir da schon mal gern abschneiden. Und dann ist man so mit sich im, also ne, so ambivalent, was das angeht. Und dann muss man die Person eigentlich schon doof finden, weil die solche ambivalenten Gefühle in einem auslöst.
Da ist halt der wichtige Schritt zu merken von mir so, Moment. Was geht gerade ab in meinem Köpfchen? Ich gebe dem nicht weiter Energie. Okay, Kopf, überlegen wir, wie kriegen wir hin, dass wir auch dieses oder jenes machen. Also raus aus diesem, weil ich kann mir vorstellen, wie das halt sein kann, dass du halt dann die Person voll ungern in deinem Umfeld hast oder schon allein, wenn du sie reden hörst oder sonstiges, dass du das dann irgendwie abgenervt bist. Kann ich mir halt vorstellen, nur das ist halt ultra kontraproduktiv. Die Person hat hier ja nichts getan. Sie ist einfach nur so. Und deswegen einfach, wenn man merkt, da ist irgendwie sowas Merkwürdiges im Kopf unterwegs, so unterbinden und sagen so, nee. Wir ticken nicht so unbewusst. Wir gehen jetzt mal eine Stufe höher und sagen, okay, wie kriege ich das hin? Irgendwie gefällt mir der Gedanke. Ich finde eine Lösung. Wie kann ich das auch haben?
Ja. Also auf jeden Fall immer viel auch in sich gucken, ne? Also wenn man irgendwas doof findet, irgendjemanden nicht mag, hat das oft viel mehr mit einem selber zu tun, als mit der Person an sich, ne? Die man ja oft dann gar nicht so gut kennt, um das tatsächlich beurteilen zu können. Man weiß ja manchmal gar nicht, warum sich manche so oder so verhalten. Klar. Hat ja jeder so sein Päckchen.
Es ist zum einen halt das Triggern, aber es ist auch diese Antipathie-Sympathie. Also, ne, es ist so, kann man sich halt wirklich riechen, wirklich auf genetischer Basis oder halt nicht. Also, da sind ganz, ganz viele Sachen. Man kann das nicht immer nur grob sagen, so wie die ganze Spiri-Szene halt sagt. Ja, alles, was dich triggert, ist ein Spiegel deiner selbst. Kann ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, weil immer bewusst gucken, okay, nicht in diese Selbstkritik total verfallen, sondern einfach, okay, jetzt ist eine Situation so und so gelaufen. Habe ich irgendetwas gemacht, was vielleicht dafür gesorgt hat, dass Person XY, oder ist Person XY mit sich selbst so am Hadern und hat deswegen so reagiert? Also einfach so dieser eigene Mediator sein, so einmal gucken, so retrospektiv, so was ist passiert und dann halt beurteilen. Und wenn man merkt, okay, ich könnte doch der Auslöser gewesen sein, dass man sich dessen halt bewusst wird und da halt dann nochmal dran arbeitet. Also diese Selbstoptimierung, das finde ich auch so ein bekloppter Begriff. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich halt meine. So dieses, man möchte ja auch besser werden mit sich selbst und auch mit dem Umfeld etc., dass man da einfach dann immer wieder in sich schaut, okay, was hat mir die Situation jetzt eigentlich gezeigt? Ist es etwas mein Thema oder ist es wirklich einfach nur ein Thema vom Gegenüber?
Ja. Ich fand das gerade spannend, als du gesagt hast, das ist auch so ein bisschen so eine chemische Sache quasi, ob man jemanden in seiner Nähe haben will oder nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was. Also ich kann das halt nicht beurteilen, ne? Darüber habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so nachgedacht. Man sagt zwar immer, ne, die Chemie muss stimmen, so beim Partner. Da sehe ich voll ein, weil der kommt ja echt ganz nah ran. Aber auch so allgemein, ne, dass man vielleicht auch manche Menschen einfach nicht riechen kann, überspitzt gesagt. Ja, spannend.
Ob bewusst oder unbewusst. Also ich glaube, wenn jeder von uns mal kurz in sich geht, also ich glaube, aus einem engen Umfeld gibt es keinen, wo der Schweiß uns kolossal auf den Senkel geht, wenn wir den riechen, egal ob bei bester Freundin, Bekannten oder sonstiges. So welche Menschen lassen wir nicht in unser Feld, würde ich mir behaupten. Ansonsten sind wir irgendwie masochistisch veranlagt. Weil du musst die Menschen riechen können, mit denen du halt wirklich deine eigene Bubble kreierst, sage ich einfach mal so. Und das hat ja alles was mit chemischen Prozessen etc. zu tun.
Ich habe gerade so gedacht, ich rieche bei den Menschen, die so um mich sind, eigentlich gar nichts. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aktiv, oh, Blümchenduft, juhu, sondern die riechen einfach nicht nach irgendwas, also gut, wenn sie sich einparfümiert haben, aber so an sich, ne, so, ich glaube, das ist, was mir gefällt. Also wenn die so, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, die sind halt echt, wie sie eben sind, so. Ich weiß es auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich denke gerade darüber nach, wie eigentlich all meine Freunde so riechen. Ich kann das nicht, kann ich nicht sagen.
Ich verstehe gut, was du meinst, und das ist ein Zeichen dafür, dass ihr euch gut riechen könnt, weil genau das halt so ein Indiz ist. So ein kleiner Sidehack von mir. Ich hatte meine beste Freundin gehabt noch zu Schulzeiten. Sie mochte wirklich auch meinen Scheiß. Ich so nach dem Sportunterricht und sie wollte halt einfach einmal Umarmung. Und ich so, boah, du weißt, ich bin gerade voll am Schwitzen. Also ich riech selbst, ich riech wie ein Puma, ja. Und die so, nee, voll in Ordnung. So und kuschelt sich halt an. Und da weißt du, es passt halt. Das ist wirklich eine coole Freundschaftsbasis, weil das ist was Tieferes. So. Und wenn du dann über den Punkt bist, dass du halt sogar, also entweder du magst halt den Schweiß, also bei deinem Partner sollte es so sein, dass du nicht angewidert bist davon, weil sonst passt es biologisch nicht. Es ist einfach so. Auch krass, dass heute alle der Meinung sind, sich mit irgendwelchen Parfüms besudeln zu müssen, um ihren eigenen Duft schöner zu machen, als er ist? Fragezeichen? Hä? Hm. Nicht verstehen.
Als junges Mädel war das doch der Trend, dass man sich gegenseitig Parfüm schenkt. Das weiß ich noch, dass man, ja, ne, so als 14-, 15-Jährige, da war Parfüm irgendwie so voll das Ding irgendwie. Gut, das ist bei mir schon ein paar Jahre her, also ein paar Jahrzehnte. Aber jetzt inzwischen benutze ich gar kein Parfüm mehr. Also gar nicht mehr. Aber ich mag natürlich trotzdem gute Düfte. Also so grundsätzlich ist der Geruchssinn ja auch was, ne, das ist schon, kann auch schon was fürs Wohlbefinden sein. So, weißt du, mir hilft das dann manchmal auch, wenn ich so einen blöden Tag hatte. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich liebe halt so Erdbeermarmelade. Also machst du das Glas auf und nimmst mal einen tiefen Atmer so. Das tut gut.
Cool. Du, ist ja vollkommen in Ordnung. Also Düfte machen ja viel mit uns. Und das ist genau auch das Perfide halt, dass so viele sich irgendwie einparfümieren. Erstens, es kostet Schweinegeld. Zweitens, es ist auch nicht förderlich für die Gesundheit, weil wo schmiert man sich das meistens hin? Auf diese ganz dünnen Stellen am Hals, in der Nähe von der Schilddrüse oder am Handgelenk. Und da kommst du sofort in die Blutbahn. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Parfüms, die es überall halt gibt, da ist Bums drinne. Das ist Gedöns drin, was nicht in den Körper rein soll. Und das kommt halt rein. Das sind auch sowas wie Xenoöstrogene, also Pseudoöstrogene, die dann auch den Hormonhaushalt durcheinander bringen. Wo ich mich so frage, wieso? Wasch dir öfters die Achseln, benutzt ein gutes Deo ohne Alu drinne und dann riecht es auch gut. Oder wasch dir halt dann öfters die Achseln und dann ist die Wiese auch grün. Oder stell dir selbst Parfüm her durch ätherische Öle mit destilliertem Wasser. Dann nimmst du erstens das, was dir halt passt vom Geruch her. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, gut, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs zwischen Menschen und so aufregend und ich bin so viel am Schwitzen, und dann machst du dir halt ein paar Sprühstöße von deinem eigenen Parfüm. Es ist gesünder und es ist günstiger. Und vor allem durch diese Parfüms veräppelst du dich selbst in deiner Partnersuche. So, dann riechst du vielleicht irgendwie, ich nenne jetzt keine Marken, denkst du, oh, der Mensch riecht so gut, ja, und dann kommt es halt ins Bett und dann denkst du, was ist das hier eigentlich?
Oh ja, so dann am nächsten Morgen, wenn man, oh nee, ja, ja, stimmt. Also ja, ich weiß auch nicht, warum man das eigentlich so macht. Ich persönlich, mir ist das fast unangenehm, wenn man manchmal so durch die Stadt läuft und dann ist dann so eine Parfümwolke und so. Es ist einfach ein, das muss nicht unbedingt ein schlechter Geruch sein, aber er ist mindestens unnatürlich irgendwie. Weißt du, also ich finde nicht, dass das ein natürlich schöner Duft dann ist, sondern irgendwas künstlich hergestellt ist, und das merkt man auch. Aber das ist mir auch erst später aufgefallen. Wie gesagt, als Jugendliche habe ich mich auch schön eingedieselt.
Oder also als
Colvin Klein oder sowas. Ich habe auch eine Marke genannt. Aber das war dann wirklich früher voll der heiße Scheiß, als ich jung war.
Ja, aber so verändert sich halt die Wahrnehmung. Also ich kann auch nicht mehr an so einer Parfümerie vorbeigehen. Ich mache da immer einen großen Kreis drumrum, weil das ist mir einfach zu heftig, was da rauskommt an Düften.
Ja. Ja. Und ätherische Öle, also haben die auch irgendeine Rolle in deiner Arbeit?
Per se als solches nicht. Also ich nenne es halt zu dem Punkt hier, wenn es um Hygiene, Kosmetik und sowas geht, bewusste Entscheidung treffen, weil ich habe mich ja selbst mal während meines zweiten Studiums hingesetzt, weil ich die Schnauze voll hatte, warum meine Leberwerte abgeschmiert sind, weil ich ein paar Sachen umgeändert habe in meinem Leben an Nahrungsergänzungsmitteln und dann auf die Suche gegangen bin, woran es eigentlich liegt. Und dann habe ich mich 2 Tage in der Kaserne eingesperrt in meiner Stube und damals ohne KI oder was auch immer mit dem Internet recherchiert, was darf nicht in den Körper. Weil ich war so abgefuckt, ich war so sauer, ich war so enttäuscht, ich war so wütend und dann, okay, nochmal lasse ich mich nicht auf so einen Scheiß ein, gebe Geld aus für irgendwas, wo ich denke, es hilft mir, und mache dann einfach alles kaputt. Und da habe ich halt ganz viel recherchiert, unter anderem halt auch Parfüms und hast du nicht gesehen. Deswegen, ich rede darüber, aber sage hier, du kannst dir ja selbst, anstatt voll viel Geld auszugeben und deinen Körper durcheinander zu bringen mit irgendwelchen Pseudohormonen, die du hier drauf knallst, indem du selbst welches herstellst. Aber ich sage da halt nicht irgendwie, das Öl kann dieses oder jenes. Interessiert mich auch, muss ich mich auch irgendwann mal reinfuchsen, nur ich bin jetzt keine Expertin in ätherischen Ölen.
Ja, alles gut. Ich wollte es nur wissen, weil ich in meinem Umfeld einige habe, die sich damit eben befassen und da auch so drauf schwören auf bestimmte Dinge.
Mhm.
Echt interessant. Ich habe jetzt gerade so gedacht, ich nehme nach dem Duschen, weil ich ziemlich trockene Haut habe, schmier ich mir da auch Bodylotion drauf, ne? Und ich habe jetzt eine, die nach nix riecht. Und das stört mich richtig, weil ich hatte vorher eine, die roch für mich so gut. Und jetzt denke ich sofort wieder, oh Gott, wer weiß, was ich mir da Schlechtes für den Körper drauf gibt mir da. Oh Gott, muss ich nachher gleich mal gucken, was da so alles eigentlich drin ist. Also, Panik mache ich ja.
Ja, keine Panik machen. Wenn man Sachen wahrnimmt, einfach dann ändern und nicht in die Selbstverurteilung gehen. Und wie konnte ich die letzten Jahre nur so und bla und hast du nicht gesehen. Einfach wahrnehmen, ändern und gut ist.
Ja.
Und es gibt mittlerweile, ja gut, Frauen haben manchmal trockene Haut, vielleicht auch ab einem gewissen Alter. Es ist alles fein. Nur dann die Frage, musst du wirklich eine Lotion nehmen? Also ganz ehrlich, wenn man einmal durch den Drogeriemarkt durchgeht, wie viele 12.000 Sachen sollten wir eigentlich im Badezimmer stehen haben, wenn es nach so welchen Herstellern geht und für jedes einzelne Körperteilchen eine extra kleine andere Cremchensorte und wie auch immer. Ich finde, das ist einfach nur Geldmacherei. Du kannst ja auch mit natürlichen Mitteln Dinge tun, ne? Also Bienenwachs zum Beispiel oder halt Kokosöl einfach zum Eincremen oder Jojobaöl. Und das sind so Sachen, also ich bin ein Fan davon, wenig Sachen stehen zu haben. Ich hatte früher auch ganz viel. Es ist nicht so, dass es nicht bei mir auch so war. Ne? Also, aber mittlerweile ist es halt so, okay. Zum Beispiel Jojobaöl oder Kokosöl. Das kannst du dir halt auch auf die Haut machen, wenn sie halt trocken ist oder als Schutz im Winter vor der Kälte. Aber auch halt nach dem Duschen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie trockene Schienbeine oder so, halt drüber gehen. Da brauchst du halt nicht vermeintlich eine Chemiekeule, je nachdem, welche Lotion man halt benutzt. Ne? Da einfach mal gucken, was kann ich vereinfachen? Sogar noch Geld sparen in dem Sinne, indem ich nicht hier 12.000 Euro für irgendwelche Cremchen oder sonstiges, wo ich mich dann auch nur mit vergifte, sondern so ein paar Sachen stehen haben, die einfach für alles, auch Make-up-Entfernung, ne? Bestes Beispiel, Jojobaöl mache ich einfach. So, das heißt, ich habe Jojobaöl für voll viel im Badezimmer stehen.
Ja, also das ist ja auch so eine Sache, ne? Also Männer haben zum Duschen eine Flasche, die geht für Haare und für Körper, bumm, aus, fertig. Die würden sich auch nicht, die meisten sicherlich, vielleicht gibt es welche, keine Ahnung, die schmieren sich auch keine Creme danach noch irgendwo hin. Und unser einer, der hat dann eben für die Haare was, dann hast du noch Haarspülung, vielleicht auch noch eine Haarmaske und dann noch Duschgel und dann noch musst du ja auch noch die Beine rasieren. Also hör mir auf, ja. Das lehne ich auch inzwischen alles irgendwie ab. Also nicht grundsätzlich, aber ich mache es halt selber nicht. Also nicht so aufwendig. Und das, also da, wie viel Zeug ich immer so hatte. Und wie lange das dann auch gedauert hat, alles.
Eben, da sind wir wieder beim Thema Zeit. Also erstens, dient es dir wirklich? Und zweitens, das ist ultra viel Zeit. Weil wenn ich mir dann überlege und dann mal durch Zufall irgendwo bei Social Media sehe, ich hier wo eine ihre Routine nach dem Duschen oder so zack, wo ich mir denke so, wow. Kein Wunder, dass manche einfach Herausforderungen mit Zeit haben. Ich meine, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und wenn du da schon gefühlt eine Stunde im Bad stehst, um dich zu konservieren, grenzwertig.
Ja. Oh, jeder und ja, jede Person soll das mal für sich entscheiden, was sie macht mit ihrer Zeit. Ne? Aber ich finde eben auch, man muss halt so ein bisschen gucken, wie man die Zeit füllt und was einem tatsächlich gut tut, damit man sich eben nicht verrennt mit irgendwas, was vielleicht, weil man denkt, das müsste man machen. Und dann verplempert man einen Haufen Zeit, schafft dann andere Sachen vielleicht nicht und packt die dann vielleicht aber trotzdem noch oben drauf, weil muss ja sein, ne? Und dann ist man einfach völlig kaputt am Ende des Tages und weiß noch manchmal noch nicht mal, was man eigentlich alles geschafft hat. Eben, also deswegen. Bei mir, ja, Badroutine, das geht bei mir alles ganz schnell. Es geht wahrscheinlich sogar schneller als bei meinem Mann. Aber das liegt auch daran, dass ich mich gar nicht mehr schminke, das fällt aus. Das ist für mich halt nicht so wichtig. Finden viele vielleicht auch komisch, wenn man so permanent ungeschminkt ist, aber ist halt so. Brauche ich nicht. Ist mir, ich weiß, woran das liegt. Also wenn ich meine Wimpern oder so eben tusche, ja, ich fummel mir permanent so am Auge rum und dann ist das immer verschmiert. Und dann denke ich mir, sieht das Verschmierte wirklich besser aus, als wenn ich mich nicht geschminkt hätte. Und dann sage ich immer, nein. Weißt du, dann spare ich mir das einfach.
Bewusste Entscheidung, kein Panda-Bärchen zu sein, ist doch auch
gut. Ja, genau. Weißt du, wenn man dann auch viel weint, ne, dann verläuft das hier. Das ist doch auch nicht schön. Aber so muss eben jeder seinen Teil finden, wo man vielleicht auch mal auf Dinge verzichten kann. Ne? Also manche, die sagen sich, bist du wahnsinnig, geh doch nicht ungeschminkt aus dem Haus. Völlig okay für mich. Kann ja jeder machen, wie er will. Ich will mich da gar nicht reinhängen. Aber dann kann man vielleicht irgendeine andere Sache finden, ne? Wo man sagt, brauchst du das wirklich? Ist das wichtig? Oder denkst du nur, dass das andere von dir erwarten? Vielleicht lässt es mal weg oder macht vielleicht ein bisschen nur die Hälfte davon, weißt du?
Damit bin ich voll bei dir.
Weil deine Zeit nicht mehr kommt.
Wir sind halt ultra gut da drin, im Laufe des Jahres super viel aufgeschnappt zu haben und Sachen aufgenommen zu haben von anderen, so als Routine oder sonstiges oder halt als Gewohnheit und dann immer mal wieder zu revidieren, so, bringt mir das was? Woher kommt das? Möchte ich das noch so weiterführen? Oder hat mir da irgendwie jemand was ins Ohr geflüstert, ich soll das mal machen? Und dann, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Wenn du einmal was drauf hast, dann läufst du einfach. Das ist so ein bestes Beispiel: Versicherung, Deutsch und ihre Versicherung. So, irgendwann mal im Alter von XY abgeschlossen, weißt schon gar nicht mehr, was du alles hast, weil du einfach zu faul bist, dir die Mühe zu machen und einfach mal drüber zu gucken, was für eine Rums habe ich mir eigentlich anleiern lassen. So, und dann läufst du halt mit den ganzen Sachen. Und so ist es teilweise auch mit Gewohnheiten, mit vielleicht Zahnpasta, die dir nicht dienlich ist und hier und so, weil haben wir ja schon immer so gemacht. Meine Eltern haben das schon so gemacht, also wird das auch so gemacht. So einfach mal so einmal Tabula rasa machen. Ist das was, was mir halt dienlich ist? Möchte ich das so weiterführen? Wann nein? Welche andere Alternative habe ich? Und das immer wieder einzubauen und nicht einfach nur loslaufen, wie so, keine Ahnung, ein Stier, der das rote Tuch sieht und einfach so, gib ihm drauf, sondern einfach mal immer wieder gucken. Möchte ich das noch so? Woher kommt das? Warum tue ich das eigentlich?
Ja, genau. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Immer mal wieder gucken, warum mache ich das eigentlich? Für wen ist das gut? Und wenn nicht für mich, wieso mache ich es dann? Sehr gut. Ja, sehr schön. Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, mit dir zu arbeiten an all diesen Sachen, die man vielleicht so mit sich rumschleppt, die man nicht mehr braucht. Manche Sachen hatten ja vielleicht mal ihren Sinn, ne? Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Und dann, dass man eben in dieses Bewusstsein kommt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und dann eben auch handelt. Weil dieser Punkt ist ja dann auch immer noch am Ende wichtig, ne? Dass man dann auch mal was macht, was verändert.
Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Dankeschön.
Ja, ja. Ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Es geht mir meistens so bei den Podcast-Aufnahmen. Ich muss sagen, ich quatsche wahrscheinlich auch einfach gern. Und vielleicht lade ich mir automatisch auch Leute ein, die auch gern quatschen.
Ja, also, das kann sein.
Ja, ist doch auch schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch einige Sachen so mitgenommen. Also vor allem gucke ich dann gleich mal auf meine Bodylotion.
Kannst mir ein Foto schicken, Sandra.
Ja. Ah, mal sehen. Dann schimpfst du vielleicht mit mir. Und schon hat man wieder so einen saudämlichen Gedanken im Kopf, der einem auch nicht dienlich ist. Ne?
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Ja, ich wollte euch das nur nochmal demonstrieren, liebe Zuhörende, wie man manchmal, was man manchmal für einen Quatsch denkt. Und da sind wir, selbst wenn wir so Coaches sind, also ich persönlich auch nicht davor gefeit, aber mir fällt es wenigstens jetzt auf. Und das ist, glaube ich, der erste Unterschied, den man dann erlebt, wenn man es dann wenigstens merkt und dann vielleicht auch bewusst überschreiben kann.
Genau.
Ja. Also ganz, ganz lieben Dank, liebe Sandra, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu schnattern. Und wir beide sehen uns bestimmt, wenn ich in Köln bin oder so in der Nähe bei dir. Dann treffen wir uns mal zum Tanzen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Hier ist eine ganz große Tanzcommunity.
Cool, ich komme auf jeden Fall lang. Einmal frei. Ja. Dann bis dahin. Tschüss.
Ich danke dir.
Das war Sandra fragt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Anhören der Folge und konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Abonnier dir diesen Podcast sehr, sehr gern, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst.